SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Ernüchterung bei den Baudirektoren nach dem Vignetten-Nein, zum Beispiel im Kanton Zürich.
Die Finanzierung dieser Straßenzusammenschlüsse ist nicht gewährleistet und deshalb wird es eine Verzögerung geben. Aber auf jeden Fall brauchen wir trotz dieses Volksentscheides diese Straßenverbindungen und hier sind alternative Lösungen gesucht.
Wie die geplanten Straßenbauprojekte trotzdem finanziert werden können, wir fragen nach. Über drei Initiativen stimmten wir gestern ab. Diktieren eigentlich Volksinitiativen die politische Agenda der Schweiz? Antworten gibt's im Tagesgespräch um 13 Uhr. Außerdem in der Sendung das Atomabkommen mit dem Iran. Eine Riesenchance, sagt der Experte.
Wenn Washington und Teheran wirklich zueinander finden würden, dann könnte das Auswirkungen haben auf Afghanistan, auf den Irak, auf Syrien, auf viele, viele Konflikte in der Region, bis hin nach Israel.
Und zwischen Kühen und Melkautomaten begegnen wir dem Neuen.
Ich habe keine Berührungsängste und kann, glaube ich, auch ziemlich gut zuhören und spüre dann auch den Puls der Bevölkerung,
sagt der neue Nationalratspräsident Rudi Lustenberger. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Pascal Schmitz.
Der Bundesrat empfiehlt dem Stimmvolk, die SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung abzulehnen. Diese kommt am 9. Februar 2014 an die Urne und verlangt Höchstzahlen für Ausländerinnen und Ausländer. Wie die Bundesratsmitglieder Sommaruga, Schneider-Ammann und Burkhalter in Bern sagten, trage die Zuwanderung viel zum Wohlstand der Schweiz bei. Das heutige System mit der Personenfreizügigkeit mit der EU habe sich bewährt. Der Verband der schweizerischen Uhrenindustrie bleibt Mitglied beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Der Vorstand des Verbandes verzichtet auf die Kündigung, die er Anfang Jahr angekündigt hatte. Grund für diesen Entscheid ist unter anderem, dass Economy Suisse wieder erhebliche Anstrengungen unternehme, um die Anliegen der Uhrenindustrie vertreten zu können. Hier hat laut Branchenkennern der neue Economy Suisse-Präsident Heinz Karrer eine entscheidende Rolle gespielt. Bei einem Zugunglück im Wallis ist mindestens eine Person schwer verletzt worden. Mehrere weitere Personen hätten leichtere Verletzungen erlitten, bestätigt die Walliser Kantonspolizei. Ein Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn stieß bei Mörrel mit einem Lieferwagen zusammen. Dabei entgleisten laut Polizei drei Eisenbahnwaggons. Einer der Waggons kippte um. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke Mörrel-Bitsch. Die Bahnlinie ist derzeit unterbrochen. Es stehen Bahnersatzbusse im Einsatz. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben erneut Tausende gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra demonstriert. Die Organisatoren der Proteste sagten, ihr Ziel sei es, die Regierung lahmzulegen und zu stürzen. So sind die Protestierenden auf das Gelände des Finanzministeriums vorgedrungen. Auch vor dem staatlichen Medienzentrum versammelten sich Demonstranten. Die Opposition in Thailand will nicht länger hinnehmen, dass der gestürzte Ministerpräsident Thaksin Shinawatra die Regierung seiner Schwester Yingluck vom Exil aus kontrolliert. Die indonesische Polizei hat ihre Zusammenarbeit mit Australien zumindest vorübergehend eingestellt. Dies als Reaktion auf Enthüllungen, wonach der australische Geheimdienst indonesische Politiker überwacht habe, unter ihnen den Präsidenten. Auch Telefongespräche wurden abgehört. Ein Polizeisprecher sagte, auch bei der Bekämpfung des Menschenschmuggels werde die Zusammenarbeit mit Australien eingestellt. Flüchtlinge versuchen oftmals über indonesische Inseln nach Australien zu gelangen. Bei den Präsidentschaftswahlen in Honduras hat der konservative Kandidat Juan Hernández gewonnen. Laut dem vorläufigen offiziellen Ergebnis bekam er 34% der Stimmen. Bei der Wahl genügt eine einfache Mehrheit. Seine Konkurrentin Xiomara Castro kam auf 29%. Castro beklagte sich über Unregelmäßigkeiten und kündigte an, das Resultat nicht anzuerkennen. Nach der Einigung auf ein Übergangsabkommen zwischen Iran und dem Westen hat der Ölpreis deutlich nachgegeben. Der Preis für die Nordseesorte Brent fiel am Morgen mehr als 2% auf rund 109 Dollar. Laut Analysten habe dies mit der längerfristigen Erwartung zu tun, dass das Embargo iranischer Ölexporte aufgehoben werden könnte. So würde mehr Öl auf den Weltmarkt kommen. Der Arbeitsmarkt in der Schweiz zeigt sich weiterhin robust. Laut dem jüngsten Beschäftigungsbarometer des Bundesamtes für Statistik arbeiteten im dritten Quartal fast 4,2 Millionen Menschen in der Schweiz. Dies entspricht einem Plus von 1,2% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Außerdem gab es 10% mehr offene Stellen als im Herbst 2012, heißt es weiter. Nächstes Jahr werden im Baugewerbe höhere Löhne bezahlt. Die Delegierten des Baumeisterverbands und der Gewerkschaften haben einem entsprechenden Lohnpaket zugestimmt. Die Saläre im Bauhauptgewerbe, zum Beispiel bei Maurern oder Straßenbauern, steigen nominal um 0,8%. Dies liegt unter den ursprünglichen Forderungen der Gewerkschaften. Die Stadt Wiel steigt aus der Biorender AG im thurgauischen Münchwilen aus, dem schweizweit einzigen Betrieb, der aus Fleischabfällen Energie erzeugt. Den Ausstieg hatte Wiel bereits Anfang November beschlossen, wie die Stadt mitteilte. Gestern stimmte allerdings die Stadt Winterthur über eine Überbrückungsfinanzierung ab und hat dieser deutlich zugestimmt. Diesen Entscheid habe Wiel abwarten wollen. An der Biorender sind verschiedene Ostschweizer Städte und Gemeinden beteiligt. Die Vergärungsanlage hat seit der Inbetriebnahme technische Probleme. Deswegen geriet sie auch in finanzielle Schieflage.
Sie hören Rendezvous. Schweizer Strassenbauprojekte wandern in die Schublade. Gleich zu den enttäuschten Kantonen und zu neuen Finanzierungsideen. Dann, wenn ein Neonazi- und Roma-Hasser Gouverneur wird, ein politisches Warnsignal an die Slowakei. Wenn der Verband der schweizerischen Uhrenindustrie doch bei Economie Suisse bleibt, dann liegt's eventuell an der neuen Führung, sagt der Chefökonom.
Die Köpfe spielen hier wahrscheinlich wie in jedem anderen Geschäft eine wichtige Rolle.
Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.313 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.23.10 gehandelt und der Dollar zu 91,09. Und das Wetter? Heute Nachmittag scheint vielerorts die Sonne. Morgen ist es wechselnd bewölkt, stellenweise schneit es ein wenig. Mit mäßiger Brise verharren die Temperaturen um 0 Grad. Im Süden bleibt es mit Nordföhn sonnig bei 10 Grad.
Wenn das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt hätte zur teureren Autobahnvignette, dann hätte der Bund eine ganze Reihe von Ausbauprojekten auf Schweizer Strassen bezahlt. Aber eben hätte. Denn das gestrige Nein bedeutet, dass die Finanzierung vieler Projekte nun in den Sternen steht. Das teuerste Einzelprojekt liegt im Kanton Zürich. Der Zusammenschluss der Oberlandautobahn zwischen Hinwil und Uster, ein Projekt, um das bereits seit Jahrzehnten gestritten wird und das sich nun um ein weiteres Mal um Jahre verzögert. Aus Zürich, Kudin Vinzenz.
Die Oberlandautobahn. Seit 35 Jahren hört diese A53 abrupt auf vor Hinwil. Stattdessen fahren alle Autos und Lastwagen auf der Achse Rapperswil-Zürich durch die Stadt Wetzikon. Schon manches Projekt wurde zwischen Hinwil und Uster, wo die A53 dann wieder weitergeht, geplant und wieder verworfen. Dass der Bund diese Autobahn übernehmen und die Fertigstellung zahlen sollte, davon erhofften sich die Befürworter jetzt den nötigen Schub für das Uralt-Vorhaben. An vorderster Front der Zürcher Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker. Der SVP-Regierungsrat ist darum enttäuscht vom gestrigen Nein und verlangt, dass der Bund jetzt eine andere Kasse öffnet.
Auf jeden Fall brauchen wir trotz dieses Volksentscheides diese Strassenverbindungen und hier sind alternative Lösungen gesucht.
Konkreter wurde heute ein solcher FDP-Politiker, der Kantonsparlamentarier Max Clerici.
Wir erwarten von der Eidgenossenschaft, dass mit den Benzinzöllen, die vorhanden sind, jetzt die Projekte realisiert werden. Wenn Sie sehen, was in den vergangenen Jahren nur im Raum Graubünden, im Raum Jura alles realisiert worden ist, muss es jetzt wirklich mal Geld haben für den Kanton Zürich.
Den langjährigen Gegnern dieses letzten Teilstücks der Oberlandautobahn, dazu gehört etwa die SP, kommt dieser Dämpfer gelegen. Trotzdem haben auch sie Befürchtungen nach dem gestrigen Nein. Käme es nämlich jetzt auch bei Projekten in und um die Stadt Zürich zu Verzögerungen, weil der Bund vielleicht bei den Agglomerationsprogrammen Geld abzweigen oder umverteilen muss, dann würden auch die Linken auf die Barrikaden steigen.
Kudin Vinzenz über die Lage in Zürich. Ähnlich die Situation im Kanton Neuenburg, wo zwei Umfahrungsprojekte an die Vignettenpreiserhöhung geknüpft waren. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Neuenburg hätte ganz unmittelbar von der Preiserhöhung der Vignette profitiert. Die Umfahrungen von Le Locle und La Chaux-de-Fonds sind fertig geplant. Die Arbeiten könnten morgen beginnen, fehlt nur das Geld. Das aber reichlich. 1,5 Milliarden hätte der Bund bei einem Jahr zur Vorlage für die beiden als dringend eingestuften Umfahrungen bezahlt. Trotzdem sagte auch Neuenburg nein. Allerdings war es ein Fotofinish. 757 Stimmen, 0,6% der Stimmenden gaben hier den Ausschlag. Woran das lag? Auffallend ist, dass die 100-Franken-Vignette die Menschen beschäftigt hat. Die Preiserhöhung war im Alltag ein Thema. Der damit verbundene Netzbeschluss allerdings, der blieb im Hintergrund. Verkehrsministerin Doris Leuthard, da hat das ihr Mögliche, um die Vorlage zu erklären, doch letztlich erschien sie den Romans als engagierte Einzelkämpferin. Nur wenige Westschweizer Politiker engagierten sich persönlich für diese Vorlage. Einer von ihnen war der Neuenburger Staatsrat Yvan Perrin. Er, der eben noch als lupenreiner Vertreter der Blocher SVP gegolten hatte, war gegen die eigene Partei angetreten, mit der Begründung, dass Neuenburg diese Vorlage brauche. Freilich, auch sein Engagement reichte nicht, um den Trend zu drehen. Dabei zeigt das Ergebnis im Detail ganz klar, wo die Stimmenden sahen, dass die teurere Vignette auch bessere Straßen gebracht hätte, fand sich eine Mehrheit für ein Ja. 60 Prozentpunkte im Bezirk La Chaux-de-Fonds, gar 64% in Le Locle. Wo der Nutzen abstrakt blieb, wie im Val de Travers, sackte die Zustimmung ab auf 37%.
Analysiert Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder. Bei mir im Studio ist nun Inlandredaktor Raphael von Matt. Wie Zürich und Neuenburg wollen auch verschiedene andere Kantone bauen. Das Geld vom Bund kommt nun nicht. Was geschieht mit den Projekten?
Bei diesen Projekten sieht es genauso aus wie bei diesen Beispielen, die wir in den beiden Beiträgen gehört haben. Es steht im Moment nicht gut um sie, weil eben die Finanzierung offen ist. Die Kantone haben selber zu wenig Geld. Sie wollen auch politisch hier nicht aktiv werden im Kanton, weil ja doch die Hoffnung besteht, dass der Bund irgendwann das Geld dann doch spricht. Da wird also wenig gehen. Andererseits machen sie jetzt umso mehr Druck auf den Bund. Dort soll eben das Geld jetzt locker gemacht werden.
Könnte denn Bundesrätin Doris Leuthard theoretisch den Benzinpreis erhöhen? Das war ja auch Thema im Abstimmungskampf.
Ja, sie hat diese Rechnung gemacht. Wenn die Vignettenpreiserhöhung nicht kommt, wie es jetzt der Fall ist, dann würde die Kosten etwa 6 Rappen pro Liter Benzin betragen. Diese Rechnung gibt es. Der Bundesrat könnte, er wird wahrscheinlich aber nicht. Denn er müsste jetzt dem Parlament eine Vorlage unterbreiten. Das Parlament müsste also eine Erhöhung des Benzinpreises absegnen. Und das ist mit dem Zeichen des Neins gegen die Erhöhung des Vignettenpreises sehr unwahrscheinlich. Da dürfte sich also Frau Leuthard nicht schon wieder die Finger verbrennen wollen.
Also wenn nicht per Vignette und nicht per teureres Benzin, wie kann denn der Bundesrat diese Straßenprojekte doch noch finanzieren?
Die Hoffnungen der Kantone ruhen momentan auf einem Fonds, der heißt NAF, das steht für Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds. Das ist ein Fonds, der neu geöffnet werden soll. Es gibt bereits jetzt einen Infrastrukturfonds. Neu soll der getrennt geführt werden für die Bahnprojekte und eben für die Straßenprojekte. Da kämen dann die Abgaben der Vignette rein, der Mineralölsteuerzuschlag und auch Erträge aus der Automobilsteuer. Und dieser Fonds wäre dann nur ausschließlich für die Finanzierung und für den Bau von Nationalstraßen zuständig. Das ist ein Projekt, das bereits in der Pipeline ist. Bundesrätin Doris Leuthard wird das noch dieses Jahr in die Vernehmlassung schicken. Es wird aber dauern, denn nach der Vernehmlassung kommt das Ganze ins Parlament und danach gibt es eine Volksabstimmung. Das heißt, es braucht sicher etwa 3 Jahre, bis das abstimmungsreif wäre. Und da ist der kleine Haken, denn im Grunde ist dieser Fonds unbestritten. Der kleine Haken, damit verknüpft wäre eine Erhöhung des Benzinpreises um etwa 12 bis 15 Rappen. Da könnte also wieder Widerstand erwachsen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ebenfalls in der Pipeline ist eine Volksinitiative, die sogenannte Milchkuh-Initiative aus der Automobillobby. Die will eigentlich erreichen, dass alle Einnahmen aus dem Straßenverkehr auch für den Straßenunterhalt und für den Straßenbau benutzt werden. Das ist eine Abkehr. Momentan gibt es ja einen Teil der Straßengelder, die in die Bundeskasse fließen. Das wäre also eine Abkehr von der momentanen Praxis. Diese Initiative wird nächstens eingereicht. Sie muss auch noch vors Volk. Also auch da würde es natürlich noch einige Jahre gehen, bis das umgesetzt werden könnte.
Zum Schluss noch der Blick zur nächsten großen Verkehrsabstimmung über den öffentlichen Verkehr. Wie dürfte dieses Abstimmungsergebnis vom Sonntag die kommende Abstimmung beeinflussen?
Genau, am 9. Februar stimmen wir ab über den Ausbau des Bahninfrastrukturfonds. Und da geht es im Grunde um etwas ganz anderes. Es geht nämlich um die Eisenbahn und den öffentlichen Verkehr. Aber es ist natürlich, weil es um den Verkehr geht, ist es damit verknüpft. Es gibt zwei Sichtweisen. Die Autolobby ist jetzt im Hoch nach diesem Nein gestern. Sie ist generell gegen diese Fabi-Vorlage. Sie hält diese Vorlage für überladen und will damit mit diesem Hoch, dem Stimmungshoch, dagegen ankämpfen. Auf der anderen Seite die Kantone, die Mitteparteien, auch Links-Grün, die sehen eigentlich wenig Rückhalt für diesen Widerstand. Sie sagen, diese Abstimmung hat nichts damit zu tun. Es geht um etwas anderes. Das Volk habe immer wieder den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gut geheißen. Fazit: Es gibt einen neuen Schwung. Bis jetzt glaubte man, diese Fabi-Vorlage würde praktisch unbestritten durchgehen. Jetzt gibt es wieder etwas Spannung.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Inlandredaktor Raphael von Matt. Die Reaktionen auf das Atomabkommen mit Iran fallen größtenteils positiv aus. Das Verhandlungsergebnis vom Wochenende gilt als Meilenstein, als Durchbruch. Iran wird vorläufig am Bau einer Atombombe gehindert. Im Gegenzug werden die Sanktionen gegen das Land gelockert. Israel allerdings kritisiert diese Einigung als, Zitat, historischen Fehler. US-Präsident Obama hat deshalb umgehend zum Telefon gegriffen, um der israelischen Regierung Gespräche anzubieten. Wie aber wird das Abkommen in Iran selber aufgenommen? ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten ist zurzeit in Teheran. Ich habe ihn gefragt, wie denn die Reaktionen dort ausfallen.
Das ist ganz spannend. Der oberste Chef des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, hat ja gestern schon einen Dankesbrief an Präsident Rouhani verlesen lassen im Fernsehen. Er gratuliert dem Präsidenten für die Vereinbarung von Genf. Er sagt herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten und er ist zufrieden mit dem, was passiert ist. Ich bin gestern und heute auf der Straße unterwegs gewesen, weil ich Vox Populi, Volkes Stimme, hören wollte. Und da war es gar nicht so wahnsinnig wichtig, dass da jetzt dem Iran das eine oder andere zugestanden wurde. Das hat maximal einer von 10 gesagt. Die meisten Leute haben gesagt, gut, wenn sie was erreicht haben, dann warten wir jetzt einfach, dass es hier auch besser wird. Dass die Preise nicht mehr so steigen, dass unser Leben einfacher wird. Das ist die Hoffnung, die jetzt an Genf geknüpft wird.
Das heißt, die Menschen sind vor allem erleichtert, weil die Sanktionen gelockert werden. Wie haben die Iranerinnen und Iraner denn die Sanktionen bisher zu spüren bekommen?
Die Sanktionen sind ein ganz übler, schwerer Bleimantel auf diesem Land. Jeder spürt die Sanktionen. Die Preise sind wahnsinnig gestiegen. Die Arbeitslosigkeit hat beträchtlich zugenommen. Und darüber hinaus schwächelt die Wirtschaft einfach. Die Menschen sind vor allem erleichtert, weil keine neuen Sanktionen kommen durch diese halbjährliche Atempause. Und das Wichtigste, weil die Kriegsgefahr, die ja doch sehr eminent war, weil die Kriegsgefahr im Moment einfach nicht mehr so besteht.
Die Einigung sieht ja jetzt vor, dass Teheran zwar weiter Uran anreichert, aber die Produktion drosselt und dass es mehr Kontrollen zulässt. Wird man sich im Iran daran halten, auch um mehr Zugeständnisse zu bekommen in 6 Monaten, wenn dann ja grundsätzlich verhandelt wird?
Also wenn wir von den Personen ausgehen, die jetzt maßgeblich beteiligt waren, Außenminister Zarif, der Präsident Rouhani und eben die Delegation, dann würde ich sagen, die meinen das sehr, sehr ernst, sie werden sich dran halten. Wenn wir andererseits berücksichtigen, dass hier gerade unter der Ladentheke ein Computerspiel verkauft wird, das heißt Tarora Rouhani,
Anschlag auf Rouhani, dann wird erkenntlich, dass hier nicht alle die gleiche Melodie singen, dass es Leute gibt, die damit nicht einverstanden sind und dass es natürlich, wie schon vor 10 Jahren, als schon einmal ein Abkommen zustande kam, Versuche geben wird, das Ganze zu torpedieren. Meine Hoffnung ist aber insofern groß, als eben Ayatollah Ali Khamenei als Revolutionsführer und oberster Chef des Landes die ganze Situation gut findet und offenkundig die Verhandlungen schon viel länger laufen als jetzt nur Genf 1, 2 und 3. Es ist die Rede davon, dass unter der Hand, hinter verschlossenen Türen schon seit knapp einem Jahr verhandelt wurde. Das heißt, diese Führung im Iran jenseits des Präsidenten, also oberhalb des Präsidenten, ist offensichtlich an einer Deeskalation interessiert.
Das führt uns nahtlos zur Frage, was bedeutet denn diese Einigung für den Iran politisch?
Ja, eine ganze Menge. Wir dürfen das nicht nur auf das Atom beschränken und auf die Elektronen und was sonst noch im Atom so rumschwirrt, sondern wir müssen das im Gesamtkontext dieser Region sehen. Wir wissen, dass die Amerikaner den Iran 2003 auf die Achse des Bösen gesetzt haben und wir wissen, dass die Iraner damit überhaupt nicht glücklich waren und den Amerikanern das Leben in Afghanistan, im Irak und auch andernorts versucht haben, so schwer zu machen wie nur möglich. Und wir wissen, dass der Iran durchaus Teil einer Lösung sein könnte, wenn Teheran will. Teheran hat mehr oder weniger mehrfach bekundet, dass es bereit ist dazu. Rouhani hat sich sogar als Vermittler im Syrien-Konflikt angeboten. Das bedeutet, der Iran will raus aus dieser Schmuddelecke als Paria, in das es hineingedrängt wurde und zum Teil auch aus eigenem Verschulden auch hineingeschlittert ist. Und insofern bedeutet das, wenn Washington und Teheran wirklich zueinander finden würden, pragmatisch, das wird keine Liebesheirat, pragmatisch, dann könnte das Auswirkungen haben auf Afghanistan, auf den Irak, auf Syrien, auf Bahrain, auf viele, viele Konflikte in der Region, Libanon bis hin nach Israel.
Sagt der Journalist und Buchautor Reinhard Baumgarten von der ARD im Rendezvous. Rendezvous 8:01. Es ist der Rückzug vom Rückzug. Der Verband der schweizerischen Uhrenindustrie will jetzt doch nicht aus dem Wirtschaftsdachverband Economy Suisse austreten. Noch Anfang Jahr hatte der Uhrenverband mit dem Austritt gedroht und damit für einen Eklat gesorgt. Warum plötzlich alles anders ist, weiß Maren Peters.
Im Februar hatte der Uhrenverband genug. Im Streit darüber, wie viel Schweiz in Swissmade-Produkten stecken muss, drohten die Uhrenproduzenten, den Wirtschaftsdachverband Economy Suisse auf Ende Jahr zu verlassen. Im Juni fällte das Parlament die Entscheidung über Swissmade. Es entschied, dass künftig 60% Schweizer Wertanteil in Schweizer Produkten stecken muss. Ein Sieg für die Uhrenindustrie, eine Niederlage für Economy Suisse, die nur eine Quote von 50% gefordert hatte. Damit hätte auch der Streit zwischen den Verbänden ad acta gelegt werden können. Dass seitdem ein halbes Jahr ins Land ging, zeigt, dass es offenbar um viel mehr ging als nur um die Swissness-Frage. Da streitet Jean-Daniel Pasch, der Präsident des Uhrenverbandes, gar nicht ab.
Seit Februar 2013 ist viel passiert bezüglich dieser Problematik. Und unser Vorstand hat auch gemerkt, dass Economy Suisse viel unternommen hat, um eben die Situation zu verbessern und namentlich von der Kritiken Rechnung zu tragen.
Auch wenn der Uhrenverband sich nie im Einzelnen geäußert hat, worum es bei dieser Kritik ging, für Branchenkenner war klar, die Uhrenindustrie fühlte sich von Economy Suisse unter alter Führung nicht angemessen vertreten. Sie habe zu sehr die Interessen der Finanzinstitute und der Pharmabranche in den Vordergrund gestellt und zu wenig die der Uhrenindustrie und des Werkplatzes, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Eine Annäherung wurde erst unter der neuen Führungsriege von Economy Suisse unter Heinz Karrer wieder möglich, wie beide Seiten bestätigten. Economy Suisse-Chefökonom Rudolf Minsch:
Es war wichtig, dass wir in persönlichen Gesprächen auch wieder aufeinander zugekommen sind. Und da hat Heinz Karrer sicherlich eine ganz große Rolle gespielt.
Economy Suisse teilte mit, man begrüße den Meinungsumschwung des Uhrenverbandes sehr und gelobte Besserung. Rudolf Minsch:
Economy Suisse setzt sich stark für den Werkplatz ein und wir werden auch diese Aktivitäten weiter verstärken.
Jetzt muss der Verband allerdings noch umsetzen, was er versprochen hat.
Maren Peters. Und bevor wir hier dem höchsten Schweizer begegnen, noch die schockierende Geschichte aus der Slowakei. Völlig unerwartet ist ein Rechtsextremist zum Präsidenten seiner Region gewählt worden. Marian Kotleba ist bekannt für seine Hetze gegen Roma und für Auftritte in Uniformen, die faschistischen Originalen nachempfunden sind. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Marian Kotleba ist kein Unbekannter im politischen Spektrum der Slowakei, doch ernst genommen wurde er bisher nicht. Kotleba galt als rechtsextremer Politclown. Ihn aber derart zu unterschätzen, war ein Fehler, wie sich nach der gestrigen Regionalwahl im kleinen EU-Land herausstellt. Kotleba hat die Stichwahl fürs Regionalpräsidium in Banska Bystrica am Südfuß des Tatra-Gebirges überraschend klar gegen den bisherigen sozialdemokratischen Amtsträger gewonnen. Bei einer Wahlbeteiligung von nur knapp 25% siegt er vor allem auch dank der schweigenden Mehrheit, die frustriert ist von der Politik der etablierten Parteien. Der 36-jährige Kotleba wurde schon verschiedentlich von der Polizei festgenommen und wegen rassistischer Hetze und Gefährdung der Demokratie angeklagt. Rechtskräftig verurteilt wurde er aber nie. Regelmäßig patrouilliert der studierte Informatiker mit seinen Neonazi-Kumpanen durch Roma-Dörfer, um gegen die, wie er sagt, Zigeunerkriminalität zu demonstrieren. Kotleba ist der Geist, den die verfehlte Roma-Politik in der Slowakei hervorgebracht hat, denn das Zusammenleben zwischen der Mehrheitsbevölkerung und der Roma-Minderheit gestaltet sich äußerst schwierig. Viele Slowaken fühlen sich bedroht von den Roma. Marian Kotleba geht nie unbewaffnet aus dem Haus und tritt mit Vorliebe in Uniformen auf, die den slowakischen Faschisten im Zweiten Weltkrieg nachempfunden sind. Er verehrt den nach dem Krieg hingerichteten slowakischen Diktator und Hitlerverbündeten Josef Tiso. In seiner früheren rechtsextremen Kleinpartei ließ sich Kotleba mit Führer anreden. Die Partei wurde inzwischen verboten. Der Führer hat aber eine neue Gruppierung gegründet, die sich knapp am Rande der Legalität bewegt. Das Amt des Regionalpräsidenten hat politisch keine große Bedeutung. Dennoch ist Kotlebas Wahlerfolg eine Warnung. Er macht aus dem rechtsextremen Politclown einen legitimierten Amtsträger, der den bisher marginalen Rechtsextremen in der Slowakei Aufschwung verleihen könnte.
Er gilt als bodenständig und geerdet. Rudi Lustenberger, 63-jähriger Schreinermeister aus dem luzernischen Romos und bald höchster Schweizer. In rund 2 Stunden wird der CVP-Politiker zum neuen Nationalratspräsidenten gewählt. Max Ackermann hat Rudi Lustenberger am Wochenende getroffen, an einer Fachmesse für Nutztierhaltung.
Melkmaschinen und Futterautomaten, preisgekröntes Zuchtvieh, fachsimpelnde Landwirte. Und mittendrin der höchste Schweizer. Rudi Lustenberger kennen viele hier, im Gewerbe und in der Landwirtschaft. Ist er zu Hause? Auf Messen und Ausstellungen fühlt er sich wohl.
Ich liebe solche Veranstaltungen. Ich habe keine Berührungsängste und kann, glaube ich, auch ziemlich gut zuhören und spüre dann auch den Puls der Bevölkerung.
Ab heute wird dazu besonders oft Gelegenheit sein.
Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Markus.
Mit deutlich über 200 Veranstaltungen rechnet der neue Nationalratspräsident in seinem Amtsjahr.
Cher Sami de la Suisse romande.
Reden, Einweihungen, Grußadressen zuhauf und Rudi Lustenberger freut sich auf jede einzelne.
Ja, das gebe ich gerne zu. Ich freue mich auf dieses Amt und werde die Gelegenheit nutzen, in diesem Jahr auch etwas Goodwill zu schaffen für den Staat vis-à-vis der Bürgerinnen und Bürger.
In seiner CVP gehört Rudi Lustenberger zum betont konservativen Flügel, sieht lieber Kruzifixe in Schulstuben als Kinder von illegalen Ausländern. In der Europa- und der Asylpolitik gilt er als Hardliner. Aber in die Klage der politischen Rechten über den Staat und seine Institutionen wollte Gewerbevertreter Lustenberger nie einstimmen. Die Schweiz funktioniere doch bestens, hat er an so mancher 1. August-Rede schon betont.
Ich bin ein patriotischer Mensch, ja, gebe das gerne zu, weil ich die Schweiz liebe.
Und noch mehr das Entlebuch. Rudi Lustenberger ist in Romos geboren und aufgewachsen und hier lebt er noch heute. Romos mit seinen 686 Schweizerinnen und Schweizern und 7 Ausländern. Romos mit den 84 Bauernbetrieben und der einzigen Dorfbeiz. Hier ist er mit seiner späteren Frau zur Schule gegangen, hier hat er die Schreinerei seines Vaters übernommen, hier ist Rudi Lustenberger zu Hause.
Heimat ist da, wo ich geboren bin wo ich, wenn ich heimkomme, mich sicher und wohl fühle, ja, das ist für mich Heimat. Und Heimat, für mich ist Heimat Romos.
Geborgen sein in der Provinz, ohne ein Provinzler zu sein, diesen Anspruch hat Rudi Lustenberger an sich selber. Er sei durchaus weltoffen und, falls nötig, auch politisch flexibel. Seine Meinung zur Atomenergie etwa habe er geändert.
Da haben mich eigentlich meine Kinder, meine fünf Kinder, besonders unsere vier Töchter, haben mich damals überzeugt und gesagt, Vater, in dieser ganzen Kernenergiediskussion hast du vermutlich das Risiko unterschätzt.
Seither ist aus dem AKW-Befürworter ein Skeptiker geworden. Ansonsten aber hält sich Rudi Lustenberger mit heiklen politischen Stellungsbezügen zurück. Jetzt ganz besonders. Der höchste Schweizer hat neutral zu sein.
Ich danke Ihnen. Macht's gut. Viel Glück.
Max Ackermanns Porträt des neuen Nationalratspräsidenten. Es ist eins und damit Zeit fürs Tagesgespräch und für Grundsatzfragen wie: Bestimmen eigentlich Initiativen die politische Agenda der Schweiz? Und wenn ja, mit welchen Folgen? Antworten gibt es nach den Schlagzeilen des Mittags mit Pascal Schmitz.
Der Bundesrat empfiehlt dem Stimmvolk, die SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung abzulehnen. Diese kommt am 9. Februar 2014 an die Urne und verlangt Höchstzahlen für Ausländerinnen und Ausländer. Bei einem Zugunglück im Wallis ist mindestens eine Person schwer verletzt worden. Mehrere weitere Personen hätten leichtere Verletzungen erlitten, bestätigt die Walliser Kantonspolizei. Ein Zug stieß bei Mörel mit einem Lieferwagen zusammen. Die UNO hat das Datum der Syrien-Friedenskonferenz in Genf bekannt gegeben. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, dass diese am 22. Januar stattfinden wird. Unklar ist, wer alles an der Konferenz teilnehmen wird.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.